Rogate, betet. Gebetet wird mehr, als wir oft denken. Überall in der Welt, bei unter uns Christen, bei Muslimen, selbst bei Atheisten. Laut einer Spiegel-Umfrage, nach dem, was die Deutschen glauben, gibt es mehr Menschen, die sagen, sie beten manchmal, als Menschen, die sagen, sie glauben an eine höhere Macht. Also gibt es Menschen, die beten, obwohl sie gar nicht wissen, wohin. Im Predigttext für heute geht es auch nicht darum, ob wir beten, sondern wie. Und da haben wir alle unsere Erfahrungen. Wir wissen, denke ich, wie es ist, wenn ein Gebet gelingt, wenn wir die Verbundenheit zu Gott spüren. Und wir können auch Gebete, wo wir anders empfinden, wo es sich schlapp anfühlt, nichtssagend, das Gefühl, das bleibt ja oben an der Zimmerdecke hängen, wobei das unser Empfinden ist, was wirklich passiert, das wissen wir ja nicht. Ich lese den Predigttext Johannes Evangelium Kapitel 16, Verse 23 und 24. Da sagt Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Das ist ja spannend. Jesus bringt seinen Jüngern eine neue Methode des Betens bei. Er sagt, das habt ihr bisher noch nicht so gemacht. Bitten in meinem Namen. Eine, die sie bisher noch nicht kannten und die sie noch nicht ausprobiert haben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Und das ist nun der Clou, wo Jesus sagt, die immer funktioniert. Was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Wenn das kein Anreiz ist, das zu lernen. Beten im Namen Jesu, was heißt das? Wie geht das? Heißt das, dass wir nun an jedes Gebet am Schluss diese Formel anhängen? In Jesu Namen, Amen. Reimt sich auch noch so schön im Deutschen. Aber das ist sicher nicht, was Jesus seinen Schülern beibringen will. Eine etwas ausführlichere Variante von Amen. Was ist es dann? Im Namen von jemandem reden. Das hat eine rechtliche Bedeutung. Ich berufe mich auf einen anderen, der mich beauftragt hat. Oder ich bin da und spreche in einer bestimmten Rolle. In einer bestimmten Legitimation. Und das, was ich im Auftrag eines anderen tue, ist durch ihn autorisiert. Wenn ein Gemeindeleiter einen Vertrag unterschreibt im Auftrag der Gemeinde, dann tut er das im Auftrag der Gemeinde und nicht aus seinem Persönlichen heraus. Oder jemand richtet eine Botschaft aus im Namen eines anderen. Ein Urteil ergeht im Namen des Volkes. Und wer im Namen eines anderen auftritt, der stellt damit klar, dass er nicht in eigener Sache kommt. Er vertritt nicht seine privaten Anliegen, sondern die Interessen desjenigen, in dessen Namen er kommt. Und es steht auch diese Macht dahinter. Das heißt, im Namen Jesu beten, das heißt demnach, ich bringe Gott nicht meine Anliegen vor, sondern die Anliegen seines Sohnes. Ich bete in seinem Namen. Das heißt, in Jesu Namen beten, das heißt nicht, dass ich Gott versuche hineinzunehmen in meine Absichten und Pläne, sondern ich lasse mich hineinnehmen in Jesu Absichten und Pläne. Ich bitte Gott also um das, was Jesus am Herzen liegt, was er selbst von seinem Vater erbittet. Und deshalb kann so ein Gebet nicht wirkungslos sein. So wie es nicht wirkungslos ist, wenn Jesus selbst seinen Vater bittet. Aber dann stellt sich jetzt die Frage, woher weiß ich das denn, was Jesus am Herzen liegt? Wie kann ich das mit einer inneren Gewissheit sagen? Das, was ich jetzt von Gott erbitte, das ist nicht oder das ist nicht nur meine eigene Sache, sondern das ist das, was Jesus will. Das ist also keine Selbstverständlichkeit, so zu beten. Das ist keine Anfängersache. Jesus will seine Jünger auf eine andere Stufe des Betens führen. Er sagt, bis jetzt habt ihr nicht gebetet in meinem Namen. Also woher weiß ich, was Jesus am Herzen liegt? Nun zunächst, weil er will, dass wir das wissen. Weil er will, dass seine Schüler auch seine Freunde sind. Das sagt er ausdrücklich wenige Verse vorher, im gleichen Kapitel, Johannes 16, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Also diese Unterscheidung Knecht und Freund, ein Knecht, der weiß nicht, was sein Herr denkt und möchte. Er macht, was ihm aufgetragen wird. Aber sein Herr vertraut sich ihm nicht an. Wenn der am Überlegen ist, am Nachdenken, dann ruft er nicht seinen Diener, um das mit ihm zu besprechen. Was ihn eigentlich bewegt, darüber tauscht er sich mit seinen Freunden aus. Und das können wir auch im Glauben wiederfinden. Da gibt es auch eine Form des Glaubens, die im Grunde genommen stehen bleibt auf der Stufe des Knechtseins. Da gibt es viel Positives zu sagen über diese Form des Glaubens, über die Treue von Menschen, die einfach tun, was ihnen von Gott aufgetragen ist. Und die das tun mit einer bewundernswerten Beharrlichkeit. Aber dann bleibt da eine empfindliche Grenze. Was eigentlich im Herzen von dem vorgeht, den sie ihren Herrn nennen, das bleibt ihnen fremd. So gehorchen sie einem Gott, der ihnen doch fremd ist. Und Jesus sagt seinen Schülern, ich möchte, dass es bei euch anders ist, dass aus Schülern, aus Knechten Vertraute werden. Die wissen, was ihr Herr tut und warum er es tut und warum er es so tut, wie er es tut. Die seinen innersten Beweggründen auf die Spur kommen, die kennengelernt haben und die aus solchem Vertrautsein heraus im Namen Jesu zum Vater beten. Aber wieder die Frage, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu diesem Schritt vom Knecht zum Freund? Welche Erfahrung ist hier gerade im Gebet zu machen? Ich möchte heute einen ganz wesentlichen Punkt ins Zentrum stellen. Es ist der Schritt vom Reden zum Hören. Ein leichter Schritt und ein schwerer Schritt. Unser Beten ist gewöhnlich Reden und meistens auch weiter nichts. Wir leisten uns im Umgang mit Gott etwas, was wir im Umgang mit Menschen für unmöglich halten. Wir reden auf den anderen ein und lassen ihn nicht zu Wort kommen. Ein Gebet, das Gott nicht zu Wort kommen lässt, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und dann ist das Amen, mit dem wir unser Gebet schließen, unser letztes Wort, und dann kommt nichts mehr. Und dann bleiben wir stecken in einem Monolog. Anders als Samuel, der, als er nachts die Stimme Gottes gehört hat, sagte, rede Herr, dein Knecht hört, sagen wir dann oft sinngemäß, höre Herr, dein Knecht redet. Das gehört auch dazu. Das gehört beides dazu. Vielleicht kennt ihr das noch bei den Funkgeräten, da konnte immer nur einer gleichzeitig. Da ging das in die Richtung oder in die Richtung. Und wenn man gesprochen hat, muss man drücken. Dann war das Funkgerät auf Senden. Und dann, wenn jemand fertig war, sagte er, bitte kommen, lässt den Knopf los und dann war die Leitung in der anderen Richtung frei. Und man hat gehört, was die Gegenstelle sagt. Am Telefon und so ist das anders, aber wir funktionieren trotzdem so. Wenn wir reden, können wir nicht gut empfangen. Dann sind wir am Überlegen, was wir reden, wie wir formulieren und können uns nicht konzentrieren auf das, was von jemand anderem kommt. Und wenn es nur in die eine Richtung geht, bleiben wir stecken. Da ist es kein Wunder, wenn dann tiefe Erfahrungen ausbleiben. Und das Hören, das war noch nie des Menschen Stärke. Schon Jakobus mahnt in seinem Brief, ein jeglicher Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Normalerweise ist es umgekehrt. Und das hat auch seine Gründe. Hören schließt zum Beispiel immer die Gefahr in sich, dass ich zum Beispiel Dinge zu hören kriege, die ich nicht gerne höre. Es ist keine Kunst, jemandem zuzuhören, der mir nach dem Munde redet, aber da erfahre ich ja auch nichts Neues, der das sagt, was ich gerne höre. Das macht Gott nicht immer. Gott schmeichelt uns nicht, er sagt uns die Wahrheit. Er zeigt uns vielleicht etwas, was wir bisher anders gesehen haben. Darauf muss ich mich einstellen, wenn ich Gott zuhören will. Hören, das können wir oft schon untereinander kaum oder wollen es vielleicht auch manchmal nicht. Wer das nicht kann, einem Menschen in Geduld zuhören und ohne eine bestimmte Absicht, ohne weil er ihn am Ende irgendwo hinkriegen will, wem das schon schwerfällt, wieso sollen wir das dann plötzlich bei Gott leichter können? Den wir nicht sehen und den wir nicht hören, das macht es ja auch schwerer. Also wer ihn nicht gern hört, der bekommt auch nicht viel zu hören. Und muss sich dann nicht wundern, wenn er beim Beten das Gefühl hat, ins Leere hineinzusprechen. Und es ist ja auch nicht so leicht. Also schon unsere Umgebung, die ist voller Lärm. Sowas, was wir vorhin erlebt haben, diese Sekunden, Minuten in Stille, ist ja was ganz Seltenes, auch etwas Wertvolles. Aber sonst ist es meistens anders. Mehr als 2/3 der Bevölkerung klagen über zu viel Lärm. Und dann machen wir uns selber noch zusätzlichen Lärm. Der Fernseher dudelt im Hintergrund und das Radio nudelt. Und dann haben wir vielleicht noch Knöpfe im Ohr. Warum machen wir das? Was wäre, wenn all diese Geräusche plötzlich weg wären? Was würde da hochkommen? In mir. Der geniale Mathematiker Blaise Pascal, der hat mal geschrieben, ich habe häufig gesagt, dass das ganze Unglück der Menschen aus einem einzigen Umstand herrühre, nämlich, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Das ganze Unglück, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Und vor mehr als 100 Jahren hat Søren Kierkegaard festgestellt, in einer aus heutigen Sicht sehr ruhigen und beschaulichen Zeit, er sagt, der heutige Zustand der Welt, das ganze Leben ist krank. Wenn ich Arzt wäre und man mich fragte, was rätst du, würde ich antworten, schaffe Schweigen. Bringe die Menschen zum Schweigen. Gottes Wort kann so nicht gehört werden. Und wenn es unter Anwendung lärmender Mittel geräuschvoll hineingerufen wird, damit es selbst im Lärm gehört werde, so ist es nicht mehr Gottes Wort. Darum schafft Schweigen. Also kein Gebetsleben ohne Kampf gegen den Lärm. Und es ist schwer, einen Fortschritt im geistlichen Leben und ein ernsthaftes Reifen zu erleben unter einer akustischen Dauerberieselung, die unsere Aufmerksamkeit immer auf irgendwas anderes lenkt. Aber gut, diese Dinge, Radio und CD und alle möglichen Player und das Handy, kann man abschalten. Auch wenn es manchen schwerfällt, also wenn man erst den richtigen Knopf gefunden hat, dann schweigt die Musik und es ist still. Das ist das Erste, was letztlich doch nicht so schwer ist. Beim Beten, nachdem ich geredet habe, zu sagen, so und jetzt Bitte kommen, jetzt gehe ich auf Empfang, jetzt höre ich zu, jetzt schaffe ich einen Raum, eine Zeit der Ruhe, in der ich höre, in der ich nichts mehr sage, in der ich auch nicht meinen Gedanken nachhänge, in der ich still bin. Kann man machen, bevor man spricht oder danach oder beides. Nur so zum Start, hallo Gott, ich bin da, ich bin auf Empfang, ich möchte erstmal zuhören. Und dann vielleicht gemeinsam schweigen. Das ist ja eine Erfahrung, die mit nahen Menschen auch sehr schön und intensiv sein kann, wo sich das nicht komisch anfühlt, wenn niemand etwas sagt, weil man trotzdem im Einklang ist. Aber es dauert dann gar nicht lange, dann hören wir plötzlich eine andere Lärmquelle, die viel schwerer abzuschalten ist als das Äußere. Die Welt, unsere Gedanken, ununterbrochen summt und brummt es und braust und rauscht in unserem Inneren. Und wer versucht, beim Beten in die Stille hineinzulauschen, der kommt ins Staunen, welches Ausmaß diese Unruhe hat. Diese Unruhe, die ihre Quelle irgendwo in uns selbst hat. Eine Gedankenfabrik in drei Schichten. Die Inder haben ein schönes Bild dafür und die sagen, unsere Gedanken, das sind wie Affen, die in einem Baum immer hin und her springen, von einem Ast zum anderen. Und da ist immer was los in dem Baum. Was kann man da tun? Und könnte man versuchen, immer so einen Affen zu packen und ihn vom Baum zu schubsen, bis der Baum frei ist? Aber das funktioniert nicht. Die springen auf der anderen Seite wieder rauf und dann kommen noch andere dazu. Also auf die Art kriegt man das nicht hin. Das funktioniert nicht. Und vielleicht ist das oft, kann es auch ein Grund sein, die Stille zu meiden, um das nicht erleben zu müssen und dann nicht hören zu müssen, was uns da innerlich hochkommt, dieser innere Lärm. Man könnte versuchen, die Quelle zu verstopfen, aus der die zerstreuenden Gedanken kommen, aber das ist auch nicht einfach. Kann man mal gucken, wie weit man damit kommt. Es gibt Hilfen dafür, zum Beispiel hilft es, wenn ich an irgendwas denken muss, um mir das aufzuschreiben, dann muss ich nicht immer denken, das darf ich nicht vergessen. Aber das Problem liegt hier tiefer. Es gibt eine Anekdote von Martin Luther, ich glaube nicht, dass die stimmt, aber sie ist gut erfunden, wenn sie nicht stimmt, wo er erzählt, dass jemand ihm angeboten hat, ihm ein Pferd zu schenken, wenn er es schafft, ein Vater Unser, ein ganzes Vater Unser, was ja gar nicht so lange ist, ne, zu beten, ohne an irgendetwas anderes zu denken. Und dann sagt Luther in dieser Anekdote, er hat es auch fast geschafft. Aber kurz vor Schluss hat er dran gedacht, ob bei dem Pferd wohl auch ein Sattel dabei ist. Doch nicht, doch kein Pferd. Und er war wirklich ein sehr geübter Beter. Gedankenaffen. Nun, ich bin der Letzte, der etwas gegen Denken einzuwenden hat, grundsätzlich, aber beim Hören kann es stören. Gedanken könnte man ja so verstehen wie Worte, die wir leise sprechen. Aber eben doch sprechen, und sprechen bedeutet nun mal stark herabgesetzte Hörfähigkeit. Wie bei dem Funkgerät, wenn man drückt, geht das Hören nicht. Ich kann nicht ganz Ohr sein, wie unsere Sprache so schön sagt, wenn ich Mund bin, innerlich rede. Und meine Gedanken, selbst wenn sie gut sind, selbst wenn das fromme Gedanken sind, die bleiben ein empfindliches Hindernis, wenn es mir schon gelungen ist, die anderen Lärmquellen auszuschalten. Was machen wir mit diesen unruhigen Geistern, wenn Runterscheuchen nicht geht? Ein paar kleine praktische Hilfen. Das erste ist, reg dich nicht auf, wenn dir dein eigener Gedankenlärm bewusst wird. Aufregen macht es nicht besser. Im Gegenteil, dann hat man zusätzlich zu der Unruhe noch den Ärger über die Unruhe, sozusagen Unruhe hoch zwei. Einfach Stille suchen, der Stille Raum geben, das regelmäßig tun, aber kein Druck. Das nächste, nicht versuchen, die störenden Gedanken zu vertreiben oder sie zu unterdrücken. Die kommen doch wieder. Sondern stattdessen den eigenen Gedanken freundlich zuschauen, gelassen zuschauen, mit etwas Humor vielleicht, wie sie kommen und gehen. Da gibt es das schöne Bild, so wie man Wolken zuschaut. Da kommt eine Wolke so von links in den blauen Himmel reingeschwebt und dann geht die auch wieder raus oder sie löst sich auf. Da einfach zugucken, wie die Gedanken kommen und wie sie auch wieder gehen. Und auch nicht denken, dass bestimmte Gedanken dann die richtigen sind jetzt, bestimmte fromme Gedanken, dass sie wichtiger wären als das, was mir jetzt gerade so kommt. Was jetzt gerade so kommt, ist vielleicht wichtiger als das, was ich denke, was jetzt kommen müsste. Und beten bedeutet ja auch, ich trete vor Gott mit dem, was gerade ist. Mit dem, was gerade in mir ist, nicht mit dem, was in mir sein sollte. Und unter Freunden ist das auch so in Ordnung. Einfach das, was kommt, aussprechen vor Gott oder ihm hinhalten. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute, heißt das im Psalm. Ausschütten tut man das, was da ist. Und ein viertes, bei den Gedanken, die wir da so beobachten, wie sie kommen, wie sie gehen, besonders achten auf das, was zu einer bestimmten Frage, zu einem bestimmten Anliegen als erstes kommt. Manchmal hat das einen besonderen Wert, manchmal kommt das nicht zufällig. Und in all dem lauschen in die Stille hinein, damit rechnen und gucken, ob in dem Wirrwarr, der dann in uns ist, der kommenden und gehenden Gedanken, ob da nicht auch ein Wort Gottes unterwegs ist zu unserem Ohr. Ob wir in all dem etwas hören, was Gott zu uns spricht. Und das dann zu einem Gebet machen. Und damit sind wir wieder beim Anfang. Im Namen Jesu beten. Das können wir also so lernen, indem wir uns darin üben, hören zu beten. Hören auf das, was Jesus am Herzen liegt. Und das zu meinem Gebet machen. Ist das jetzt eine Einschränkung? Nur noch das beten, was Jesus will? Wird unser Beten dann kleiner und schmaler? Bestimmt nicht. Das ist keine Einschränkung. Unser Beten wird größer werden. Es wird weiter werden auf diesem Weg. Unsere Herzen sind ja klein. So klein. Und was da an Wünschen und Wollen aus unseren kleinen Herzen kommt, das trägt auch die Kennzeichen dieser kleinen Herzen. Manchmal ist es ängstlich und besorgt. Aber wer vertraut wird mit dem Herzen Gottes und etwas spürt von dem, was dieses Herz bewegt, dessen Beten wird ganz bestimmt nicht eng und klein, sondern das öffnet sich, das bekommt einen weiten Horizont, einen freien Horizont. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, das werden wir dann erleben. Und wer so betet, der wird selber ganz bestimmt nicht zu kurz kommen. Denn solches Beten füllt uns mit Freude. Bis jetzt habt ihr nichts gebetet in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Amen.